Du musst das Beste aus deinem Leben machen. Was will der Manfred? Wenn ich aufstehe morgen, gucke ich in den Spiegel und ich bin der Einzige, der entscheidet, wie mein Tag geht. Kein anderer. Und wenn ich in den Spiegel gucke, sage, heute lässt du dich nicht ärgern, Manfred. Heute bist du glücklich und lachst und machst, was du willst. Und da lebe ich jeden Tag.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Heute hörst du die wohl verrückteste Auswanderungsstory, die wir je hier im Podcast hatten. Es ist die Geschichte von Manfred Gilo aus Berlin, der zum wohl berühmtesten deutschen Police Officer in den USA wurde und sich in Texas seinen Kindheitstraum erfüllt hat. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich als der Germinator beim Sender D-Max. Heute erzählt er hier exklusiv seine Geschichte. Und das Beste ist, als Clubmitglied bekommst du über 15 Minuten extra in dieser Episode. Darin geht es dann um die persönlichsten Erlebnisse und Learnings von Manfred und du bekommst ganz konkrete Tipps, wie du selbst neu durchstarten kannst. Der Einfach-Aussteigen-Club ist mein neues Herzensprojekt für alle, die meinen Auswanderer-Podcast feiern und einfach näher dran sein wollen. An den Gästen, an mir und an dem, was sonst eben niemand hört. Ab 5 Euro im Monat bist du dabei. Alle Infos zum Club findest du auch in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung oder auf meiner Webseite derauswandererpodcast.com. Und jetzt lass uns direkt in die Folge starten.
Mein Podcast.
Ja, die USA ist für viele das große Auswanderungsziel. Mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten, neuer Anfang in einem Land, das man aus Filmen und Serien kennt, aber selten wirklich versteht. Denn die USA hat viele Seiten, ist aber bis heute auf Platz 3 der beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen. Doch wer tatsächlich dorthin auswandert, merkt schnell, der amerikanische Traum ist kein Selbstläufer. Es braucht Mut, Ausdauer und manchmal auch ziemlich ungewöhnliche Wege, damit es klappt. Mein Podcast heute, der verkörpert all das und noch viel mehr. Manfred Gilo ist ursprünglich in Berlin geboren und aufgewachsen und wurde eben zum bekanntesten deutschen Police Officer in den USA. Eben viele kennen ihn wahrscheinlich von Der Germinator beim Sender D-Max. In dieser Folge erzählt er dir, wie er 2001 ohne Visum in die USA auswanderte, wie er sich dort ein neues Leben aufbaute und was ihn bis heute antreibt. Eine inspirierende Lebensgeschichte. Ich freue mich jetzt sehr darauf. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Manfred.
Hallo Niklas.
Ich freue mich so sehr auf das Gespräch heute mit dir. Wenn du gerade aus dem Fenster schaust in Texas, wo du bist, was siehst du bei dir?
Bei mir sehe ich viel, viel Bäume drumherum. Mein Grundstück sitzt weg von der Straße. Viel schönes Gras, richtig deutsch gemäht. Wunderschöner blauer Himmel und die Sonne strahlt.
Du wohnst in Jacksonville, also das ist da nicht so wüstenhaft, wie ich mir so Texas vorstelle, sondern offenbar ja dann doch grüner.
East Texas ist sehr grün. Wir haben sehr viel Wald, sehr viele Wiesen. Ist so richtig schön auf dem Land. So lieben wir das. Wir mögen die Stadt überhaupt nicht. Wir vermeiden, in die Stadt zu kommen. So hier, Jacksonville ist ein schöner, kleiner Ort. Und wir sind auch aus dem Ort 3 Meilen raus. So richtig schön auf dem Land.
Du hast auch so einen schönen Pickup-Truck und so, wie man sich das vorstellt in Texas?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe so richtig schönen Dodge Ram Limited. Ja, der hat alles Schnickschnack. Und meine Frau hat ihr Subaru, den liebt sie, den Subaru Legacy fährt sie. Und ich habe hier einen richtigen großen Traktor stehen, weil ich natürlich sehr viel zu mähen, Rasenmähen zu habe. Also wir haben so alle so richtig Texas. 3 Hunde, alle Rescue-Hunde, die haben wir. Die sind ganz, ganz lieb. Die haben wir hier. Die haben ein Paradies. Die haben 3 Swimmingpools hinten am Haus. Und wow. Die können sich lehnen, die können buddeln, die fühlen sich so richtig wohl, ja.
Cool. Also wir sprechen dann später noch über dein Leben in Jacksonville. Fang mal bei deiner Geschichte an. Ich habe es in der Einleitung gesagt, viele kennen dich natürlich durch deinen Job als Germinator bei D-Max. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich die wenigsten wissen, wie du eigentlich mal ausgewandert bist. Und diese Story, glaube ich, ist genauso spannend und abenteuerlich wie dein Polizeialltag. Denn deine Auswanderung beginnt ja mit einer Gastro-Ausbildung auf einem Kreuzfahrtschiff.
Jawohl.
Du kommst ursprünglich aus Berlin. Wie bist du erstmal auf diesem Kreuzfahrtschiff gelandet?
Also ich habe es schon als kleiner Junge, habe ich immer geschaut, das Traumschiff mit Sascha Heen.
Echt?
Das war immer. Der Sascha Heen, da habe ich vor der Glotze gesessen. Ich wurde stinkesauer, wenn jemand Geräusche gemacht hat oder geredet hat. Sascha Heen, das Kreuzschiff. Das war irgendwie, der liebe Gott hat mir das irgendwie reingestellt in mein Gehirn. Und das war meine Lieblingssendung. Ich wusste immer schon irgendwie, Deutschland, irgendwas anderes ist da. Ich muss mehr machen. Ich sitze nicht so still an einem Ort. Ich muss immer was machen. Und dann habe ich in Hotels gearbeitet für Jahre. Also Ausbildung gemacht als Restaurantfachmann und bin dann von Hotel zu Hotel in dem Ort, in dem Ort, in dem Ort, überall rumgereist. Und dann war ich in einem Hotel, wo Hapag-Lloyd Ships Management, die haben ja Flugzeuge, Container und ja. Kreuzfahrtschiffe. Und die Bosse, die hatten ein großes Geschäftsessen bei uns und ich war dafür verantwortlich. Und nach dem Arbeiten kam der Boss zu mir und sagte, Manfred, wir sind so begeistert, deine Personalität, wie du aussiehst, wie du redest. Na, sag mal, hättest du nicht Lust, auf ein Kreuzfahrtschiff zu arbeiten? Und das kam ganz überraschend auf einmal. Zu der Zeit hatte ich eine 11 Jahre Beziehung. Das Mädel hatte, die haben ein Hotel in Deutschland und das sollten wir fast übernehmen. Ja, das war die einzige Tochter von dem Land, so ein Landhotel mit so richtige olle Kegelclubs und die Altersheime kommen dahin sonntags für Kaffee zu trinken. Also riesengroßes Landhotel, ja. Und als ich das gehört habe, waren bei mir sofort die Glocken haben gebimmelt und ich sage, okay, that's it, ein Kreuzfahrtschiff. So musste ich natürlich erstmal nach Hause kommen und meiner dermaligen Verlobten sagen, du pass mal auf, ich habe ein Angebot gekriegt und sie wusste, dass ich das so liebe. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich muss das einfach machen. Und dann habe ich es auch gemacht.
Ja, und der Plan war wahrscheinlich irgendwann dann wieder zurückzukommen. Das hast du dann aber wohl nicht gemacht, oder?
Ja, der Plan war, das war ein bisschen gemein von mir, wenn ich so drüber nachdenke nachher. Jetzt kann ich auch verstehen, warum sie nichts mehr zu tun haben will mit mir und auch gar nichts. Die guckt sicherlich den Germanator nicht im TV, ja. Mhm. Die Einschaltquote habe ich mir selber versaut. Aber sie sagt, du pass mal auf, das war dein Kindheitstraum. Wir sind jetzt zusammen seit 11 Jahren. Du musst das machen. Wie lange ist der Vertrag? Ich sage, der Vertrag ist 6 Monate lang. Sagt sie, dann machst du das einmal, dann hast du das gemacht, aber dann wird es Zeit, und das Hotel zu übernehmen. Ich sage, okay, gut, dann habe ich meine 2 Koffer gepackt und bin weg. Und ich glaube, die wartet nicht mehr auf mich. Ja, ich bin nie mehr zurückgekommen.
Du warst 7 Jahre auf diesem Kreuz oder auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs.
Ja, das hätte ich nie gedacht. Also ich habe ja da als ganz normaler Kellner angefangen und habe mich dann hochgearbeitet bis zum Maître d'Hôtel. So, ich war also verantwortlich für die Restaurants und Bars. Das war einfach irre. Ich habe also 6 Monate gearbeitet und dann hatte ich 2 Monate frei. Und in den 2 Monaten kam ich auch gar nicht mehr zurück nach Deutschland. Die ersten Male kam ich schon zurück. Ich hatte in Berlin ein Apartment, aber ich fühlte mich nicht mehr so zu Hause irgendwie. Das war die Welt. Und dann habe ich dann nach so einem Jahr bin ich geblieben, wo ich bin. Also ich bin in Thailand ausgestiegen. Ja, das Kreuzfahrtschiff, das fährt ja durch die Welt und die Passagiere kommen alle 10 oder 14 Tage, fliegen die ein und die 9 fliegen weg. Und dann bin ich in Orten geblieben. Ich war in Afrika für 6 Wochen. Ich war in Taiwan. Ich war in China. Ich war in Indonesien. Ich bin einfach ausgestiegen und habe Urlaub gemacht, bis das Kreuzfahrtschiff mich wieder abgeholt hat. Ja, so war das Leben. Das war einfach genau das Richtige für mich.
Ja, und dann gab es ja eine Begegnung auf Curaçao und die hat ja dann offenbar dein weiteres Leben maßgeblich verändert. Was ist da passiert?
Ja, also ich bin, wie gesagt, um die Welt gereist und denn ich hatte irgendwo genug. Das ist der Manfred. Also ich mache einige eine Weile und dann juckt es mich wieder. Da muss ich was anderes machen, ja. Und da war ich in Curaçao, das ist near Aruba, an der Beach war ich und zu der Zeit war ich hoch Bodybuilder, ja. Steroids habe ich genommen und ich war also nur richtig ordentlich, richtig. Ich war schon richtig fit, ja. Und da kam die Mädel, da war ich an der Beach, da habe ich meine Brüste hier wackelten nach der Musik da, ja, und da kamen die rüber, sagte, na, sag mal, du bist ja ein geiler Typ, wie du aussiehst. Mann, Typ wie du müsstest nach Texas kommen, da könntest du ein Fitnessstudio machen, da wärst du ein richtiger der Held. Ich sage, wie soll ich denn, Amerika, das ist ja natürlich ein Traum für jeden, ja, das ist natürlich, jeder ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und da guckt sie mich so an und sagte, musst du einfach jemanden finden, der heiratet. Und dann zwinkert sie mich so an. Meine Frau oder mein Traummädel, jeder hat ja so seine, ja. Meins war immer groß, tall, blond, blue eyes. Ja, und sie war klein, dunkelhaare und dunkle Augen. Aber die war von Texas und da hat sie irgendwie hat sich dann so sich ergeben. Sagte, ja Mensch, das wäre ja super, wäre ja klasse. Und dann haben wir so ein paar Tage verbracht da in Curaçao und Aruba. Und dann war Fitnessinstructor auf Holland American Line, Cruise Ship auch. Und da haben wir uns von Schiff zu Schiff immer telefoniert, haben E-Mails geschrieben. Und dann irgendwann kam das so weiter, ich gesagt, du pass mal auf, ich mach den Schritt einfach. Ich gehe in Seward, Alaska. In Seward, Alaska bin ich vom Schiff. Sie hat gekündigt vom Schiff und dann sind wir mit dem Bus gefahren in die Vereinigten Staaten. Mit so einem Greyhound-Bus sind wir dann gefahren. Und somit kam ich nach Amerika.
Erstmal so ohne Visum, ne? Also du bist ja einfach so als Tourist da eingereist.
Ja, das war natürlich am 22. August 2001. Ja. Kam ich da an die Grenze und da sind alle mit dem Bus raus und ich war der Letzte und da war so ein richtiger Bodybuilder, richtiger geiler African-American Bodybuilder. Der guckt mich an, sagt er.
Am Zoll oder wo?
Am Zoll, ja. Wo ist denn da am Einreise? Wo ist dein Visa? Ich sage, ich hab kein Visa, sagt er. Okay, wo ist dein Zoll? Wo ist denn dein Flugticket zurück nach Deutschland? Ich sage, geh nicht mal nach Deutschland. Ich habe die Frau hier, das Mädel kennengelernt. Ich werde sie heiraten. Wir haben uns verliebt. Das ist so, so ist es gekommen. Und ich glaube, den lieben Gott, der hat irgendwo sein Plan für mich. Und ich glaube, das ist mein Plan. Ich werde sie heiraten und werde in Amerika leben und werde mir in Texas irgendwie was aufbauen. Sag, guckt er mich an und sagt, Amen. Also dem lieben Gottes Plan werde ich nicht im Weg stehen. Sagt er, pass auf, ich stempelte dir 90 Tage Visa. Mach sicher, dass du deinen Papierkram fertig machst, sonst hole ich dich selber ab, da wo du bist, ja. Und da hat er mir in meinen Pass 90 Tage Visa reingeklebt.
Wow. Ist das heute noch möglich? Ich glaube nicht, ne?
Nein, heute kannst du bei Yes und Job deswegen. Also, das war also, ich sage ja, in meinem ganzen Leben, ich bin ja als Deutscher, wächst man ja nicht so auf, glaube ich, Kirche. Aber ich hatte immer so den kleinen Mann im Ohr, von klein Kind an, der mir immer gesagt hat, Manfred, geh da lang oder mach das oder mach das. Und das bin ich heute, so bin ich hier, wo ich heute bin. Ich habe auf diese Stimme gehört mehr und mehr. Ja, und dann sind wir nach Texas gefahren. Nach Dallas sind wir hier eingeflogen. Dann war ich in Texas. Also, und dann dachte ich, wow, ist ja irre. Ja, und das Lustige war, mein erster Taxi, wir sind mit dem Taxi sind wir gefahren nach Gilmer. Das sind 3 Stunden mit dem Taxi von Dallas DFW Airport. Und das war ein African-American Taxi Driver. Und der hat geredet die ganze Zeit und gelacht und geredet. Und ich sag dir, ich habe kein einziges Wort verstanden. Diese texanische, diese Nuscheln, die sagen wood instead of wood. Wood ist Holz. Wood mit 5 O's in der Mitte. Ja? Und dann habe ich zu ihr gesagt, du pass mal auf, wenn jeder so redet wie der, dann kannst du vergessen. Ich verstehe ja kein einziges Wort. Ich lache, wenn der lacht, weil da irgendwas lustig ist, aber ich weiß nicht, was er sagt. Und dann sagt sie immer, nee, der hat seinen eigenen Language, ist schon besser. Und dann habe ich ihren Großvater kennengelernt, 95 Jahre alt, ohne Zähne. Und ich sagte ihr, der hat genauso geredet wie der Taxifahrer. Ja, da war ich also so ein bisschen schockiert, ja.
Das heißt, du hast dann aber ja irgendwie diese 90 Tage ja überstanden oder habt ihr direkt geheiratet in den 90 Tagen?
Also wir haben uns kennengelernt und 35 Tage später haben wir geheiratet. Ich musste natürlich durch das Visa, ja, ich kannte ja, die Familie war groß, die waren alle happy, der Vater und die Mutter, die dachten, ich komme nur zu Besuch, die wussten ja nicht, dass ich da bleiben will. Also das ging irgendwie ganz schnell, ja, und in Amerika geht der ruckzuck. Also ich bin am 22. August bin ich gekommen. Und am 18. September haben wir standesamtlich geheiratet, damit ich meine Papiere einreichen kann. Aber man muss sagen, zu der Zeit, da bin ich ja, als ich geheiratet habe, dann musste ich ja jeden Monat musste ich nach Dallas fahren auf die Immigration Office. Da gab es Fragen. Da bin ich in einem anderen Zimmer gewesen, sie ist in einem anderen Zimmer gewesen. Dann haben sie uns Fragen gestellt, wie wir uns kennengelernt haben, was unser Plan ist, ob das alles klappt. Aber von dem Moment, als wir verheiratet waren, hat es 5 Jahre gedauert, bis ich den United States Citizens werden konnte. Also 5 Jahre. Viele bedenken, du heiratest ihn und dann wirst du, das ist nicht mehr so. Das war auch schon damals nicht so. Und natürlich heute ist es natürlich viel schlimmer. Und so habe ich es gemacht. Dann war ich a legal alien.
Das
heißt, so heißt es, ja. In Texas. A legal alien in Texas. Und dann habe ich Leute kennengelernt, wo die mich eingestellt haben zum Arbeiten. Und dann habe ich natürlich, ich kannte nur Gastronomie, dann habe ich in der Gastronomie angefangen, ein Haus, der heißt The House of the Seasons. Das ist ein ganz altes Haus, 1818 gebaut. Das ist für Deutschland ist natürlich nicht alt, aber für ja, Amerika ist ja nur 250 Jahre alt bald, ja?
Ja.
War dann alt und da habe ich ein Bed and Breakfast aufgemacht. The German Style. Keine Check-In-Zeiten, keine Check-Out-Zeiten, American Breakfast, Buffet und die Leute haben das geliebt.
Du hast ja, glaube ich, 10 Jahre, also da in verschiedenen Jobs gearbeitet, dann eben, du hast gesagt, die Staatsbürgerschaft ja dann bekommen. Wie kamst du am Ende drauf, nachdem du jahrelang in der Gastro warst, Hotellerie warst, jetzt zur Polizei zu gehen?
Also ich muss sagen, das ist ja das Interessante an meinem Leben und für die auswandern wollen. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich habe genug gehabt. Ich habe ja angefangen, diese Gastronomie, Bed and Breakfast zu machen. Dann habe ich Hochzeiten gemacht, also Hochzeiten geplant. Dann habe ich Hochzeiten gekocht und. Und dann wurde meine Frau schwanger mit meinem ersten Sohn Parker. Dann dachte ich, Mensch, ich muss mehr Geld verdienen. In dem Bed and Breakfast mache ich nicht genug Geld. Was mache ich jetzt? Da war ein riesengroßes, der Horseshoe Casino in Shreveport. Das sind 1,5 Stunden Fahrt von wo ich gewohnt habe mit ihr. Da war ich als Hotelmanager, wollten sie mich einstellen. Da bin ich also durch ein ganzes Prozess gegangen. Das waren 300 Leute und ich bin dann unter die ersten 2 gekommen. Und in der Zeit, in dem Ort, wo ich gelebt habe, ein Freund von mir hatte ein Autohaus. Und der sagt, Manfred, du bist so ein geiler Typ, wie du aussiehst, wie du redest. Warum willst du denn 1,5 Stunden eine Fahrt fahren nach Shreveport, um im Hotel zu arbeiten? Warum kommst du denn nicht zu mir 10 Minuten vom Haus und verkaufst Autos? Und dann habe ich gesagt, du, was denn, ich kann da Autos, ich weiß ja überhaupt keine Ahnung, was die Autos hier und was das ist. Und ich kann doch nicht mal richtig Englisch sprechen. Sagt er, du sprichst geil Englisch, die lieben dich. Ich sage, du, dann dachte ich, dann kommt wieder der kleine Mann im Ohr, sagt er, du, was hast du zu verlieren? Ja, nichts habe ich zu verlieren. Ich bin Amerika kannst du. Und wir Deutsche haben ja nun diese Arbeitsenergie. Wir wollen ja, wir können ja machen, ja. Und dann habe ich angefangen als Autoverkäufer. Da waren 20 Autoverkäufer und ich in der Mitte drinne. Und ich war der Salesman of the Month vom 1. bis zum 8. Monat. Ich habe über 20 Autos verkauft. Mein erster Check war über $10,000 Bringhome.
Wow.
Und ich hatte Spaß daran. Also das war, die Leute haben mich gesehen, die fanden meine Story geil und die haben das gekauft. Und dann hat mein Boss gesagt, mein Freund, sagt der Manfred, Schluss mit Autos verkaufen. Du bist jetzt Finanzierungsmanager. Ich sage, du hast eine Macke. Mathe, mein Lehrer wird sich im Grab umdrehen. Mathe, da kann ich nicht. Sagt er, du lernst das alles. Mir wieder ein Beispiel Amerika. Da bin ich Finanzierungsmanager geworden. Das heißt, ich nehme den Kredit, gucke denen ihre Social Security Number und verkaufe diesen Lohn an die Banken. Und dann hier in Amerika kaufst du ja allen möglichen Scheiß. Tire Protection und Dent Protection und Paint Protection und Theft Protection und Warranty und alles. Und meine Nummern waren skyrocketing high. Ich habe $140,000 verdient im Jahr als Finanzierungsmanager. Montag bis Samstag 10 Stunden. Da, und dann hatte ich ja meinen Sohnemann in der Zeit und das war einfach zu viel und zu lange und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, jetzt Schluss. Ich wollte schon immer Polizeibeamter werden.
Einfach so? Aus der Kalten oder was?
Nee, als Kind hatte ich ja schon immer den Traum Kreuzfahrtschiff und mit meinem Bruder Martin habe ich Matchbox-Autos gespielt und ich hatte nur Polizeiautos. Nix andere. Der hatte alles andere. Und wenn der mit seinem Flugzeug über meinen Ort geflogen ist, musste der landen, um mir den Führerschein zu zeigen. Und dann sagt er immer, das ist so Blödsinn. So was. Ich sage, ich bin der Polizist und du musst landen. Und wenn er nicht gemacht hat, habe ich ihn mir bissen. Ich war ein Beißer. Ich sag dir, so, das hat als Kind angefangen. Und dann kam ich nach Hause und habe gesagt zu meiner Frau, meiner Ex-Frau nun, ich sage, du pass mal auf, ich möchte zur Polizei. Da sagt sie, du hast ja wohl eine Macke, du musst zum Doktor gehen, da du verdienst $140,000 im Jahr,
ja,
und dann gehst du zur Polizei und verdienst 50.000, du hast doch eine Macke. Ich sage, du pass auf, ich will das einfach machen, das war mein Kindheitstraum, und dann hat sie mich das machen lassen. Ich bin dann einfach rein in eine große Polizeidienststelle, rein und sage, ich möchte Polizist werden. Dann gucken die mich alle an, boah, komm mal rein hier, du bist ja großer, kräftiger Bodybuilder, ja, das ist ja geil, und wie du redest, wie du... Und dann hat es angefangen, dann musste ich meine, in Amerika ist es ja anders. Hier hast du ja College und hier hast du die ganzen Certificates für College und Stunden musst du haben. In ja. Deutschland haben wir das ja nicht. Wir haben ja nur die Zeugnisse, jeder Zeugnisse. Meine Zeugnisse waren auch nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen das alle, damit dass wir zeigen können, dass du einen Schulabschluss hast. Da ist mein Bruder Martin, wir gehen ganz dankbar, der ist rumgerannt für Wochen. Von Schule zu Schule und Gericht zu Gericht und hat da stempeln lassen meine ganzen Zeugnisse. Zum Glück, ja, wenn da eine 4 oder eine 5 steht, ist das ja hier in Amerika gut, ja, weil 1 ist schlecht und 5 ist gut. Also ich sah da schon sehr, sehr gut aus mit meinen Zeugnissen, mit 4 und 5er, ja, muss ich ja sagen.
Ja, wie in der Schweiz.
Ja, sagt ihr. Und dann wurde das eingesendet zu Austin, da gibt es, heißt T-Call, das ist die Polizei über die Polizei. Und die haben meinen gesamten Papierkram zusammengenommen, haben ein Meeting gehabt und da wurde der Manfred Gielo der erste deutsche Einwanderer, der Polizist geworden ist in Texas.
Wow.
Und dann habe ich auf einmal den Brief gekriegt, Manfred, wir nehmen dich an und dann geht's zur Polizeischule. 18 Wochen Polizeischule. Hier bin ich, ja. Schule war nie meine Stärke, aber jetzt natürlich Englisch. Und die Law, das Gesetz, ist ja was ganz anderes. Also ich bin dahin, da waren wir 19 Leute in der Schule und wir haben uns alle vorgestellt und jeder guckt mich immer an. Ich war natürlich richtig groß, kräftig, ja. Und da wurde ich gewählt, am dritten Tag wurde ich der Klassenpräsident gewählt, ja. 90% haben mich gewählt als Klassenpräsident, ja. Und dann habe ich das gemacht und wie gesagt, 18 Wochen, ich habe studiert wie ein Irrer. Ich sage, nach der Schule habe ich im Starbucks gesessen und habe nur studiert. Da hatte ich einen Freund, der war bei der Polizei schon auch, der hat mir geholfen. Und dann kam es soweit, wir mussten diesen State-Test machen und für diesen State-Test hast du 6 Stunden Zeit. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie lange das ist. Das ist ein riesengroßer, das ist the Civil Law, Traffic Law, Criminal Law. Also da gibt es verschiedene. Und dann hatten wir 6 Stunden Zeit. Dann fange ich da an zu machen und ich bin fertig nach 1,5 Stunden. Und dann gucke ich mich um und jeder ist am Kopf kratzen und jeder ist am Machen. Und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt habe ich ja zu schnell gemacht.
Hast du ein paar Seiten vergessen noch oder wie?
Ja, und dachte ich. Da bin ich wieder zur ersten Frage und dann hat der Mann im Ohr gesagt, mach das nicht. Dann dachte ich, da war ich unsicher. Und da bin ich einfach aufgestanden und da sagt er, Mr. Gielo, kann ich Ihnen helfen? Sag ich, hier ist mein, ich bin fertig. Sagt er, wie, Sie sind fertig? Ich bin fertig, sagt er. Sind Sie sich sicher? Ich sage auch, ja, ich bin mir sicher. Und dann bin ich rausgegangen. Und 2 Stunden später kam dann mein Buddy raus und er sagte, na, was ist denn mit dir los? Warum hast du... Ich sage, ich war fertig, sagt er, kannst du vergessen. Ich sage, du, ich habe studiert, ich kannte das Gesetzbuch rauf und runter frei. Ich habe die Fragen gesehen in meinem Schlaf, auf der Toilette, in der Badewanne. Ich habe nur... Law gehabt. Und ich war der 7. Beste mit 89 Punkten. Also du musst 70 haben zu bestehen und ich hatte 89. Also ich war der 7. Beste in der ganzen Klasse. Und somit hat es angefangen. Wo ein Wille ist, ein Weg.
Kurze Pause hier in der Episode. Es geht gleich wieder weiter. Ich wollte nur schnell eine Alltagsbeobachtung mit dir teilen. Kennst du diese Züge auch, in denen angeblich immer WLAN verfügbar ist? Oder wo so steht kostenloses Internet an Bord? Und was du bekommst, ist eine Webseite, die 5 Minuten lädt und dann wieder abbricht. Ja, also ich nutze stattdessen lieber Saily. Damit buche ich mir vorher ein günstiges Datenpaket, egal wo ich im Ausland gerade unterwegs bin, und ich bin damit einfach immer im schnellen und sicheren Internet. Ob im Zug, im Auto oder irgendwo im Nirgendwo. Saily funktioniert in über 200 Destinationen, verbindet sich automatisch immer mit dem besten Netz vor Ort und bietet dir einen Webschutz und einen integrierten Adblocker, der dir bis zu 28% deines Datenvolumens spart. Wenn du also unterwegs nicht auf gut Glück im Internet sein möchtest, dann lad dir jetzt die Saily App herunter. Mit meinem Code einfach aussteigen bekommst du außerdem noch 15% Rabatt auf alle Datenpakete. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und jetzt geht's weiter hier in der Episode. Ja, das, also du hast da richtig Karriere auch gemacht bei der Polizei. Du warst dann auch Polizeichef von Hawkins in Texas. Also warst da auch so richtig auch bekannt natürlich. Jeder wusste, wer Manfred ist. Und was natürlich auch noch dazu beigetragen hat, du wurdest ja dann in dieser Zeit auch vom Fernsehen entdeckt. Und zwar von D-Max. Aktuell läuft da, haltet euch fest, die 8. Staffel, ich konnte es selber kaum glauben, also mit 12 Folgen. Wie hat diese Sendung generell so dein Leben verändert? Weil du bist ja dadurch ja nicht nur in Deutschland, sondern ja auch vor Ort einfach viel präsenter geworden.
Ja, also ich habe ganz anders gearbeitet als die Polizei hier in Deutschland. Ich habe immer mehr das Verständnis gehabt für die Leute. Anstelle, ja, na hier, die amerikanische Polizei ist doch sehr bekannt, wir ziehen die Waffe zu oft, das ist leider Gottes schlimm, man muss mit den Leuten viel mehr kommunizieren und den Leuten helfen. Und natürlich mit der Bevölkerung, die haben mich geliebt, die haben gefragt, wir wollen Officer Gilo, ich habe also sehr viele gehabt, die als Beamter schon gefragt haben. Und dann kam natürlich der Stadtrat von Hawkins irgendwann zu mir und sagte, hey, da war ich Sergeant in einer Stelle, wir würden sie gerne als Chef, Chief haben, Chief of Police. Was man nicht vergessen darf, Chief of Police in Texas ist der höchste Rang, den man hier erreichen kann. In all America, Texas is the police. Und dort Chief of Police zu werden, hätte ich niemals gedacht. Aber wie gesagt, wo ein Wille ist ein Weg und in Amerika ist einfach alles möglich. Und dann habe ich einfach Angst gehabt. Meine Frau sagte in der Zeit, du, ich habe dich noch nie gesehen, dass du irgendwie so zurückhaltend bist. Aber ich sage, das ist Chief of Police, sag ich, das kann doch nicht. Das ist ja was ganz anderes. Ich weiß ja, ob ich das kann. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und wie gesagt, ich wurde sehr erfolgreich. Ich habe den kleinen Town aufgeräumt. Da waren 6 Drughäuser waren da. 3 sind von sich aus gegangen innerhalb von einer Woche, als ich Chief wurde. Die wussten genau, was passiert. Die kannten mich von dem anderen Ort, ja. Und sind dann in den Ort gezogen. Und da sie wussten, was also passiert, sind sie wieder in den Ort, wo ich weggegangen sind, hingezogen. Also, ich hatte schon sehr viel Respekt, aber ich habe auch nicht die amerikanische Art gemacht, ich habe die deutsche Art gemacht. Ich bin da einfach hin und habe geklopft an der Tür am Drogenhaus, habe mir einen Trooper-Friend geholt, hat ein leeres Blatt Papier in der Hand eingerollt, dann sieht er aus wie ein Haftbefehl. Und dann habe ich, und Durchsuchungsbefehl, habe ich einfach geklopft, Polizei, aufmachen, machen die Tür auf. Und dann hast du gehört, wie die Drogen in die Toilette reingeschmissen haben und runtergespült haben. Dann sind Leute hinten aus dem Haus raus, weggerannt. Und dann ist die Tür aufgegangen, ich sage, hallo, ich bin der neue Chief of Police, ich wollte mich nur hier mal vorstellen. Und wenn Sie Probleme haben, ich bin gleich um die Ecke, ja. Und ich weiß genau, was sie hier machen. Also ich werde mein Auto hier öfters parken vor der Haustür, kaufe, das stört sie nicht. Und somit habe ich diese Stadt drogenfrei gekriegt, innerhalb von ein paar Monaten. Die Leute haben einfach die Sachen, okay, the Chief of Police, normalerweise in Amerika hast du sehr oft in Texas oder überall, Chief of Police is you're retired on the job. Wenn du dieses schaffst, als Chief of Police zu werden, normalerweise sitzt du im Büro und machst denn nur deine political stuff und mach, dass jeder sicher ist und jeder arbeitet. Aber ich war natürlich der Deutsche. Ich war voll dabei. Ich habe mehr Verhaftung und mehr Strafzettel geschrieben wie meine eigenen Beamten.
Also, du hast da Karriere gemacht, gleichzeitig aber eben auch in Deutschland im Fernsehen bist da richtig bekannt geworden. Eben, ich habe es vorhin gesagt, heute läuft die 8. Staffel. Was sieht man da eigentlich inzwischen noch in der 8. Staffel?
Ja, also das war natürlich riesengroß. Ida und Olli von Fabiola haben mich angerufen irgendwann und haben so, Manfred, wir haben das gesehen. Sag mal kurz, gar nicht mal zurück. RTL war die Ersten, die angefangen haben. Die haben mich angeschrieben und haben gehört, ich wurde denn der erste deutsche Einwanderer in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Chief of Police wurde. Das ist also ein riesengroß, okay. Ich wurde der Erste, das hat es noch nie passiert. Und das war all over the news. Und da gibt's wohl welche, die sind die Hunting News. Und irgendwann in New York hat irgendwann ein Deutscher gesehen, hey, da ist ein Chief of Police, der hat das weitergegeben. RTL kam dann rüber und sagt, hey, können wir mit dir 2 Tage mal fahren und ein Interview machen? Das ist geil als Deutscher. Und er sagt, natürlich, komm, machen wir. Und die sind dann hier mit mir rumgefahren. Und dann der Typ, der dabei war, sagt dann, Mensch, du, das ist was Geiles. Ich kann sehen, du musst ins Fernsehen. Ich sage, ja, was soll ich im Fernsehen? Ich kann nicht richtig Deutsch reden, nicht richtig Englisch reden. Die Leute glauben, ich spinne. Ja, und dann hatte so angefangen, aber RTL dachte dann, die Bosse, aber der haben da irgendwie kein Potential gesehen. Heute ärgern sie sich, glaube ich. Und dann habe ich von ihnen an Olli, an Fabiola eine Nachricht bekommen, die wollen sich mit mir treffen. Das haben sie gemacht mit Janet in Florida, haben wir sie getroffen. Und die haben gesagt, wir finden das irre, wir wollen mal schauen, ob wir einen Sender finden, der das, und vielleicht, wir fragen mal nach 4 Episoden und wenn wir Glück haben, nehmen sie 2. Und D-Max ist, das ist vorgeschlagen worden zu D-Max und D-Max hat das Material bekommen, gesehen und hat gesagt, der ist geil, wir wollen 8. Also für 4 haben sie gefragt, hoffentlich kriegen wir 2 und D-Max wollte 8. Mhm. Und so hat das angefangen. Und denn ich hätte da nie mit gerechnet, dass ich jetzt schon Season 8 habe und 9, 10 und 11 kommt noch. Das ist eine Riesenehre für mich. Ich bin, wer ich bin. Ich bin gleich geblieben. Meine Füße sind auf dem Boden. Ich weiß, wo ich herkomme. Meine Fanbase ist mir sehr wichtig. Meine Fans, mit denen habe ich gespendet. Jeden Tag bin ich so 3-4 Stunden am Telefon und antworte meinen Fans. Ich bin also sehr involved. Viele Leute, die werden bekannt und denken dann, wenn sie kacken gehen, riecht es nicht mehr. Ja? Also das ist nun mal so, ich bin, wie ich bin, ich weiß, wo ich herkomme. Ich gebe so vielen Leuten Energie und Kraft und sogar die Polizei in Deutschland habe ich mit jedem Kontakt, die sagen, sie haben viel mehr Leute, viel mehr Deutsche, die Polizei werden wollen durch den Germanator. Mhm. Ich habe viele Deutsche, die hierher kommen wollen, als Polizist arbeiten, weil sie das so sehen. Weil sieht wohl einfach aus, wie ich das mache. Ja? Und wie gesagt, es geht weiter und weiter. Jetzt habe ich dann irgendwann als Chief of Police, wie gesagt, der Manfred hat dann irgendwann die Schnauze voll. Da kam eine neue Bürgermeisterin, die war ein totaler Fan von mir. Und die habe ich auch geholfen, Bürgermeisterin zu werden. Aber mit dem Tag, als die Bürgermeisterin, hat sie sich total gedreht, sagte, hey Manfred hier, Chief, ich bin der Bürgermeister, die Leute müssen zu mir kommen, nicht zu dir als Chief. Und da war dann hat das eben angefangen, wirklich nicht mehr so zu sein, wie ich wollte. Die dachte, die kann mir einiges erzählen, reinreden in meinen Beruf, was sie nicht kann, weil sie ist Civil und ich bin Law. Und dann habe ich irgendwann entschieden, wisst ihr was, ich habe das jetzt 18 Jahre gemacht. Ich gehe jetzt einfach in Frührente. Das kann man hier machen, wenn du lange noch dabei bist. Und dann habe ich gesagt, dann höre ich einfach auf. Aber das hat nicht geklappt. Ich wollte weitermachen und dann habe ich die Idee, ich zeige mal, ich will mal Amerika reisen und zeige andere Polizeidienststellen, andere Staaten, wie die Gesetze verschieden sind. Texas und Florida ist sehr harsh on Gesetzen, auch wenn es zu Drogen kommt. Und dann gibt es andere Staaten wie New Mexico oder Colorado, die sind sehr liberal und die machen, die sind sehr, sehr schwach in Drogen. Deshalb sind da so viele Drogen. Und das mache ich jetzt weiter eben. Und die Arima County Sheriff's Office, mit denen hatte ich so super verbunden, eine Freundschaft und ein Brother in Blue. Ich bin dort auch als offiziell eingeschworen worden, als Sheriff Deputy. Das musst du machen. Ich kann nicht da einfach hinkommen und eine Waffe tragen und eine Weste. Weil ich ein geiler Typ bin, sondern du musst da schon die Law, musst dann schon einiges machen dafür. Und somit hat es jetzt angefangen, dass ich weiter im Fernsehen weiter bin und die Leute hinterm Badge zeigen. Ist nicht wie Cops ist gezeigt, die zeigen immer nur Action, aber ich wollte das Richtige zeigen, die Leute hinterm Badge. Was machen die Leute? Die haben alle Familie. Warum sie das machen und was sie durchmachen. Das ist sehr, sehr interessant und die deutsche Fanbase, die lieben das. Das bin ich also ganz, ganz geehrt.
Wer das noch nicht gesehen hat oder die aktuelle Staffel noch nicht gesehen hat, die läuft zurzeit noch bei D-Max. Ein Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes in der Folgenbeschreibung. Wir reden auch gleich im Bonusteil zu dieser Podcast-Folge hier noch über deinen denkwürdigsten Einsatz bei der Polizei. Ich wollte jetzt so ein bisschen, weil normalerweise machen wir eine deutlich kürzere Einleitung so zur Lebens- und Auswanderungsgeschichte, bevor wir dann so zur Mentalität und zum Land kommen. Das war bei dir jetzt heute natürlich viel mehr. Aber lass uns mal so generell eben so zum Leben in den USA kommen. Mal noch angefangen bei dir. Wie viel Berlin, also wie viel Deutsche steckt denn eigentlich nach so langer Zeit noch in dir?
Also ich muss sagen, die Integrity und den Stolz, den habe ich, das ist der Deutsche. Viele Amerikaner, die haben, keine Ahnung warum, die haben einfach keinen Stolz. Die Leute hier in Amerika haben sehr viel Kredit, die nehmen sich Kredit auf, du kannst da hier, du, wenn du schuldenfrei bist, bist du kein, da hast du nichts. Du musst Schulden haben in Amerika, leider Gottes, um dort irgendwo, ja, der Credit Score zu haben. Es gibt sehr viele, die Amerikaner, die leben in, wir haben ja nicht diese Trailers, you know, wir haben, in Amerika gibt es sehr viele Trailer Parks, das heißt, diese, ist ein großer Camper, würde ich mal sagen, fast, also ein Haus auf Rädern. Ja. Aber die Leute, die pflegen nicht, der Garten hat viel Müll und den Rasen mähen sie nicht so richtig und das Auto ist dreckig. Also der Deutsche ist geblieben, die Ordentlichkeit und wie gesagt, ich arbeite für alles, was ich habe nichts geschenkt bekommen und deshalb pflege ich das auch. Ich wasche mein Auto jeden Tag, ich sauge das, ich mache den Rasen, den Gras alle 3-4 Tage Rasen mähen. Also richtig schön die Hecken schneiden. Also da bin ich richtig deutsch geblieben.
Was liebst du denn nach wie vor noch an dem Land und an den Menschen? Also weißt du, siehst du das heute noch oder ist es mittlerweile halt einfach so sehr zu Hause geworden, dass du diese Unterschiede gar nicht mehr so wahrnimmst?
Also natürlich, man wird dann complacent. Es ist normal. Man sieht das, man denkt da so gar nicht drüber nach. Ja, Amerika ist einfach ein anderes Land. Du machst dir hier in Amerika nicht so viel Sorgen. Du lebst in deinen Tag hinein und machst das Beste aus deinem Leben. Das ist einfach ganz anders in Amerika. Also meine Schwester zum Beispiel, sie sagt, wenn sie hierher kommt, wir haben ein älteres Haus, das ist alles schön gebaut hier im Haus, also mit natürlichen Bildern, aber wir haben sehr viel selbst gemacht in Amerika. Kannst du das? Und dann kann das auch mal sein, dass eine Schranktür nicht ganz gerade hängt und ein bisschen, aber da gewöhnt man sich dran. Meine Schwester sagt, da wird mich irre werden, dass der Schranktür nicht gerade ist. Da ist ein bisschen, also man muss sich dran gewöhnen. Es ist ein anderes Leben in Amerika. Es ist einfach als Deutscher, viele Deutsche stehen sich in ihrem eigenen Wege, um hier successful zu sein. Man muss Sachen gehen lassen, um hier zu leben.
Wie ist es denn, weil du jetzt ja auch für die Sendung ja auch in andere Bundesstaaten reist, wo du ja selber vorher noch nicht warst, wie würdest du da sagen, wie ist so der Unterschied auch so in der Mentalität, wenn du jetzt eben so Texas nimmst? Also was sind das so für Leute, die da leben im Vergleich jetzt eben so zur Ostküste oder Westküste?
Also ich muss sagen, wir haben hier the Southern Charm. Jeder fragt dich, hey, how are you doing? Wie geht's dir? Hey, komm vorbei. Ruf mich mal an. Das ist eine oberflächliche Freundlichkeit. Die Leute interessiert nicht, ob dir es gut geht oder schlecht geht. Die fragen dich das nur aus Höflichkeit. Macht keinen Sinn, wenn man das so hört, ja? Die ersten Male kam ich, hey Manfred, how are you doing? Und bevor ich das antworten konnte, sind sie schon weg gewesen. Da sagte ich, warum fragt er mich? Ich sagte, oh, das machst du einfach so. Ich sage, wie machst du so? Warum fragt er mich, wie es mir geht, wenn er das gar nicht wissen will? That's the Southern Charm hier. Das ist hier in Texas. Die Leute sind sehr oberflächlich. Die Deutschen sagen immer, Mann, die sind ja alle so freundlich. Ja, aber in Deutschland, wenn du einen fragst, wie geht's dir, dann bleiben sie stehen, gucken dir in die Augen und warten auf Antwort. Hier gehen sie weiter. Die haben ja keine Zeit dafür. Hier kümmert sich eigentlich jeder so um sich selber. Aber und dann gehst du nach New Mexico, for example. New Mexico ist sehr, sehr arm. Da gibt es Gebiete wie Santa Fe, ist sehr, sehr teuer, sehr luxury, viel Geld. Und dann, wo die Stelle ist, die Sheriff's Office in Espanola, da ist Wüste, da gibt es kaum Gras, da könnte ich nicht leben. Alleine, weil ich muss mein Gras, meine Wiese haben, ich muss Rasen mähen können. Und wenn ich dann da draus gucke, ist nur Sand und Kaktus, das ist also nichts für mich, ja. Und die Leute sind einfach hier ein bisschen mehr, wie gesagt, die Leute sind sehr, sehr freundlich in Espanola, aber mehr freundlich wie in Texas. Die meinen das auch. Also die unterhalten sich gerne mit dir, weil sie nicht viel Interaction haben mit ihren Nachbarn, ja, weil das alles so großräumig ist.
Hast du denn echte Freundschaften oder echte Freunde auch gefunden in der Zeit?
wenn ich hier bei mir in Texas hier, wirklich haben wir gar keine Freunde, große. Weil wir sind hier auf dem Land, wir gehen essen zusammen, aber Freunde haben wir hier gar nicht so. Aber in Florida haben wir Freunde, weil die Nachbarschaft, da haben wir Haus rechts, Haus links, gegenüber. Da hat man schon mehr die Freundschaft. Also je nachdem, du kannst mehr Freunde machen hier in Amerika und du machst auch leicht Freunde in Amerika. In Amerika machst du wirklich leicht Freunde, speziell als Deutscher. Die Amerikaner lieben die Deutschen, genauso wie die Deutschen lieben die Amerikaner. Das ist ein schönes Land und du kannst wirklich Freunde machen, weil wir eben anders sind. Wir sind eben, wir zeigen den Leuten, deshalb war ich auch so successful als Polizei. Oder jeden, mit dem ich zu tun habe. Ich kann hier ins Geschäft gehen und jeder kennt den Manfred. Jeder kennt den, weil ich einfach freundlich bin und auch stolz zeige. Ja, ich habe hier eine Membership jeden Monat, weil ich zum Autowaschen gehe. Und die freuen sich immer, wenn ich komme. Hey, Manfred, hey, wie geht's? Und das haben die Amerikaner irgendwie nicht, ja?
Ja, deine Geschichte ist ja so ein Paradebeispiel, du hast vorhin auch gesagt, so für den American Dream, also da kommt einer, der hat gar kein Visum, der heiratet denn, da macht der Karriere in unterschiedlichen Bereichen, wird dann Polizeichef, der erste in Texas, was auch völlig natürlich krass ist, vorher noch nie da gewesen, plus eben heute, du bist ja quasi so in Frührente, hast zwei Häuser, eins in Florida, eins in Texas, bist nach wie vor im Fernsehen. Für Leute heute gilt der American Dream noch oder hattest du einfach eben das Glück, in der Zeit da zu sein, wo der noch möglich war?
Ich sag einfach mal seit Kindheit, wo ein Wille ist, ein Weg. Und Amerika ist noch immer das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Man darf sich natürlich nicht in die Politik in die Politik. Wenn man sich dahin, und ich bin ja da reingerutscht, natürlich als Amerikaner sieht man das ja ganz anders. Wenn du in dem Land lebst, wo du lebst, siehst du die Politik ganz anders, wie Deutschland Amerika sieht oder Amerika Deutschland sieht oder egal welchen. Der Traum ist noch immer machbar, auf alle Fälle. Man braucht einen Plan. Ich sage den Leuten immer, die fragen mich ja, jedes Mal krieg ich dieselbe Frage. Mein Rat ist immer, wenn ihr Urlaub machen könnt, 30 Tage, 60 Tage, bis zu 90 Tage, Amerika ist safe, absolut safe für Deutsche hierher zu kommen. Auch hier in den News wieder. Du hast ja so viel, wo die Leute auch sagen, Manfred, wir haben unseren Urlaub storniert, wir haben gehört, Deutsche werden verhaftet jetzt in Amerika. Das ist alles ein Blödsinn, ein Schwachsinn. Die Leute, die verhaftet wurden, da würden fünf Deutsche wurden verhaftet in den letzten 3 Monaten, die haben alle Criminal Acts gemacht. Die haben mit Drogen gehandelt, die haben eingebrochen irgendwo, die haben geklaut. Na klar wirst du denn verhaftet hier, ja? Das ist ganz normal in jedem Land. Aber Amerika ist safe. Und ich sage immer, man soll Urlaub machen. Und es gibt ja so viele Staaten. Also Kalifornien wäre nicht mein Staat. Ich könnte nie in Kalifornien leben, ja, weil die so liberal sind. Aber Texas, Florida finde ich super Staaten. Man muss einfach Urlaub machen und sagen, gefällt mir die Umgebung? Gefallen mir die Leute? Was kann ich arbeitsmäßig machen? Die Deutschen wissen, wie man arbeitet. Und wenn du ein Facharbeiter irgendwie bist, kriegst du ja auch einen Job. Ist es einfach? Nein. So wäre ja auch langweilig. Man muss schon etwas tun dafür. Das geht nicht von heute auf morgen. Auch bei mir, vor 25 Jahren hat es schon 5 Jahre gedauert. Die 5 Jahre sind immer noch da. Es dauert in der Regel 5 Jahre, bis du United States Citizen wirst. Das ist auch noch heute so. Also es ist immer noch machbar. Ich kam mit $5,000 hierher. Wenn du natürlich online gehst und guckst, ja, du brauchst 50.000, $100,000, ein Schwachsinn. Du brauchst einen guten Plan und was willst du machen? Und es gibt auch Firmen, die einen Deutschen sponsern, die dir dann helfen, hierher zu kommen. Also der Wille muss aber da sein. Where there's a will, there's a way. Und viele wollen den Shortcut finden und den Shortcut gibt es einfach nicht.
Weil du es gerade noch angesprochen hast, so generell die Kosten. Ne? Du bist mit $5,000 gekommen. Eben heute wird die Empfehlung, generell, wenn man ja auch mit so einem E-Visum, also einem Investoren-Selbstständigen-Visum reinkommt, ja, mindestens 50.000, 100.000 auf der Seite. Weil das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass ja die Lebenshaltungskosten auch in den letzten Jahren in den USA ja deutlich gestiegen sind. Oder wie siehst du das heute? Wie teuer ist das Leben da?
Auf alle Fälle. Also das Leben ist einfacher, aber von unseren Lebensmitteln. Also Lebensmittel sind hier schon viel teurer, ja. Aber wie gesagt, man kann es auch, hier again ist dein Lifestyle. Wenn meine Frau nach Florida kommt, wenn wir zusammen nach Florida gehen, sie will immer essen gehen. Da zahlst du $100, $120 für zwei, wenn du irgendwo Burger essen gehst und Bierchen trinkst, das geht ruckzuck hier, ja. Aber Wahnsinn. Du kannst natürlich einfacher machen. Ich gehe in Piggly Wiggly in den Grocery Store oder Walmart, kauf mir Chicken Legs für $7.50, da kriegst du 12 für und kannst zu Hause grillen mit Kartoffelsalat und bist genauso satt. Also ist der Lifestyle, was du machen willst. Also es ist etwas teurer geworden, aber wenn du hier wohnst und arbeitest, accordingly verdienst du auch dafür. So. Also es ist eine Einstellung, was man erwartet, was du willst im Leben. Ja? Meine Frau hatte dieses Haus, das war schon bezahlt von ihr. Sie war seit 30 Jahren verheiratet, meine Frau. Und das war alles schon bezahlt. Und ich habe sehr viel gearbeitet, in gespart und dann natürlich mit Fernsehen noch hier ein bisschen, konnte ich mir mein Haus selber bauen. Das hat 3 Jahre gedauert, bis ich das Haus gebaut habe, weil ich das dann ohne Bank gemacht habe, hier und da zahlt, Cash macht. Und man kann das, wenn man nicht, sagen wir mal so, vor 6 Jahren, ein Grundstück hat $48.000 gekostet in Florida. Heute kostet es 200.000. Also hier siehst du wieder, es ist natürlich die Zeit, you know, in Florida, viele gehen nach Florida, viele kommen von Kalifornien nach Florida. Aber wie gesagt, der Wille, wenn du einen Wille hast und einen Plan hast, ist der Traum auch noch machbar heutzutage. Der ist machbar.
Gibt es einen bestimmten Bereich, oder wo du sagst, da ist noch eine gute Chance eben für Deutsche, was zu starten?
Also die Amerikaner lieben Essen. Ruckzuck. Wir haben keine Kebab-Stores, wir haben keine Bäckereien. Ich weiß noch nicht, warum das passiert, aber wenn man so einen richtigen deutschen Bäcker hier, würde das die Bombe einschlagen. Richtig geile Kebab, so wie die ich glaube, die sind die Türken, die in Berlin diese machen. Ja. Einfach geil, sowas gibt es bei uns hier gar nicht. Wenn ich meine Berliner Buletten mache, ja, für das Sheriff's Office und so weiter, habe ich mal gegrillt, die sind alle ausgeflippt. Die sagen, ach, das darf ja wohl, ist das geil, da würde ich da locker $7 für zahlen für den Burger, ja. Also es gibt Sachen, die sind einfach, oder handwerklich, ja. Du musst mir überlegen jetzt, wenn du guckst nach Florida oder hier, wie viele Sachen ich selber baue. Das ist nicht wie in Deutschland, da kommt da keine Genehmigung hin, da kommt da ein Bauleiter und sagt dir so und so und so, du, das ist dein Grundstück und da kannst du bauen, fertig, da baust du, da zahlst du $25 für eine Genehmigung, dass du deine Garage baust. Ich habe mir einen Harley-Shop gebaut, da guckt keiner nach. Also das Leben ist einfacher hier in Amerika, es ist einfach einfacher.
Ja, wir sprechen gleich noch weiter im Bonusteil für alle Clubmitglieder. Vorher noch kurz, wenn wir in die Zukunft jetzt noch schauen, in den USA, denke ich mal, wird die auch stattfinden. Also wir sprechen in 2 Jahren nochmal, 3 Jahre vielleicht. Was denkst du, wie sieht dein Leben aus? Also was hast du noch für Pläne und noch für Ziele? Willst du da alt werden oder irgendwann woanders hin?
Also ich werde auf alle Fälle alt werden hier. Hier lebe ich. Amerika ist einfach irre. Und Florida, ich bin 2 Blocke vom Meer entfernt. Also ich werde hier bleiben. Ich möchte gerne Leuten helfen. Oder ich sehe so viele mit dem Germinator on D-Max. Da sind so viele Fans. Da sind so viele Leute, die sind einfach so glücklich. Und ich habe so im Gedanken, dass ich vielleicht... Irgendwann muss ich aufhören mit Polizei. Das wird einfach zu gefährlich. Meine Frau sagt, Manfred, du machst es so lange, du wartest nur drauf, bis du erschossen wirst. Das ist nicht, ob es passiert, sondern wann es passiert. Und ich habe jetzt auch schon mit den Gedanken gespielt. Viele kommen ja nach Florida auch zu meinem Haus und besuchen mich und fahren dort vorbei, 6 Stunden von Miami nach Port St. Joe. Und ich bin ganz normal zu denen, fahre mit dem Boot mit denen raus und grille. Und die sind alle so happy und glücklich, dass ich vielleicht ein Business aufmachen werde, wo die Deutschen dann Urlaub machen können auf meinem Grundstück. Nicht wo das Haus ist jetzt, sondern vielleicht eine Stunde weg von mir, dass es nicht zu viel wird. Ja, meine Frau will auch ihre Privacy haben. Wer weiß, was kommt. Also ich weiß, dass ich kein Standstill-Guy bin. Also ich kann mich nicht jetzt in den Schaukelstuhl setzen, ein Bierchen trinken, eine Zigarre rauchen jeden Tag und aufs Meer rausgucken. Das ist zu langweilig. Also ich muss irgendwo was machen, wo ich anderen noch eine Freude machen kann. Und vielleicht ist das ein kleines Business, vielleicht baue ich auf einem Campground, habe ich überlegt. Der Germanator Law Enforcement Campgrounds, wo ich einen Campingplatz aufmache, wo die Leute denn, wo ich dann so eine Tiny Häuser baue und ein paar Campers, wo die Leute so richtig geil Urlaub machen können. Mit dem Germanator ihn sehen, hören und einfach mal ein paar Storys mit erzählen. So, wer weiß, ja.
Cool. Also wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, es gibt ja einen YouTube-Kanal, den verlinken wir natürlich auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung und natürlich eben unbedingt bei D-Max die aktuelle Staffel gucken. Ich hoffe, die Chefs haben vorhin weggehört, dass du gesagt hast, du willst langsam den Polizeijob an den Nagel hängen. Da denken die dann, um Gottes Willen, nein! aber genau. Manfred, erstmal vielen Dank bis hierhin. Wir wechseln jetzt rüber in den Einfach-Aussteigen-Club exklusiv für Mitglieder. Dort gibt es dann eben den Bonusteil zur Folge. Da geht es unter anderem um den denkwürdigsten Einsatz in deiner Polizeikarriere. Und ich will dann noch von dir wissen, was du heute machen würdest, wenn du nochmal in die USA auswanderst.
Okay, wunderbar.
Wer jetzt weiterhören will, also unbedingt Mitglied werden im neuen Einfach-Aussteigen-Club. Den Link und alle Infos gibt es in den Shownotes oder auch auf der Webseite der auswandererpodcast.com. Wir gehen rüber.
Wunderbar.
Wenn du also Mitglied im Einfach-Aussteigen-Club bist, dann geht's jetzt direkt weiter mit den spannendsten Momenten und ganz persönlichen Einblicken von Manfred. Und wenn du noch nicht dabei bist, kein Stress. Aber vielleicht ist ja jetzt der Moment gekommen, wo du dir denkst, ah, da will ich vielleicht doch rein. Wie schon erwähnt, den Link dazu gibt's in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche wieder hier an dieser Stelle mit einer brandneuen Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.